Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb. Mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, heute widmen wir uns einem Thema, das viele Unternehmer, Marketer, Produktentwickler beschäftigt, der USP. Die Unique Selling Proposition, dafür steht nämlich USP und damit fängt es schon an. Das geht manchmal auch schon so ein bisschen durcheinander. Und warum ist es eigentlich so schwer, einen echten USP zu finden? Und wenn ihr das erfahren wollt, dann bleibt dran. Das werden wir nämlich heute gemeinsam herausfinden. Also, habt ihr euch eigentlich jemals gefragt, warum so viele Unternehmen behaupten, einen einzigartigen Vorteil zu haben, aber am Ende klingen die halt irgendwie alle gleich? Ne? Scheint gar kein richtiger Vorteil zu sein. Und der Punkt ist der, dass wir suchen alle nach so einem Unique Selling Proposition, ne? Also nach einer einzigartigen Herausstellung im Verkaufsgespräch, die es total selten aber gibt. Das sind wirklich große Innovationen, die damit aufwarten können. Aber in aller Regel haben wir halt das nicht. In aller Regel haben wir halt kein iPod erfunden. Ne? Und in aller Regel haben wir auch kein iPhone und keine Apple Watch. Auch wenn das immer die Vergleiche sind, die dann gerne herangezogen werden. Trotzdem können wir Wettbewerbsvorteile generieren. Und das ist auch in Wahrheit das Einzige, was wir tun sollten. Und was wir tun müssen. Ne, wir müssen schauen, dass wir Wettbewerbsvorteile generieren vor Kunde. Und das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ne, der Wettbewerbsvorteil ist nur ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir vor Kunde damit einen Vorteil erzielen. Also eine tolle Maschine in der Halle stehen zu haben, besonders schnell Dinge aneinander zu kleben, tolle Verträge zu haben, das ist alles nichts wert, wenn der Kunde es nicht auch so wahrnimmt. Ne? Das heißt, wir haben niemals einen objektiven Wettbewerbsvorteil, den wir durch unsere Prozesse, durch unsere Ingenieursleistung, den wir durch unseren Erfindergeist generieren können. Wir haben einen Wettbewerbsvorteil immer nur vor Kunde. Das ist mal das erste ganz wichtige Argument, was wir haben. Und dann, und das ist total abgefahren, ne? Es gibt nur zwei Wettbewerbsvorteile. Wir reden immer wieder um so ganz unterschiedliche Geschichten, wo man hier überall Wettbewerbsvorteile haben kann, aber es gibt eigentlich nur zwei Wettbewerbsvorteile. Und das hat Porter schon herausgefunden. Der gute alte Porter, ne, der, jeder kennt ihn noch aus Einführung des Marketings und wahrscheinlich auch der Betriebswirtschaft sogar. Der eine Wettbewerbsvorteil, den ihr erzeugen könnt, ist der Nutzenvorteil. Ne? Ihr habt etwas, was dem Kunden jetzt kommt, entweder zu mehr Lust verhilft, also er hat mehr Spaß an einer Sache und dafür sorgt euer Produkt, oder sein Frust ist vermindert. Das hört sich jetzt sehr B2C-mäßig an, ist aber auch genauso im B2B. Ne? Also auch da habe ich entweder Punkte, wo ich sage, okay, in der Produktion können wir jetzt besser produzieren, da kann ich dran ansetzen. Ne? Also Dinge, die vorher vielleicht schon ganz gut funktioniert haben, die mache ich jetzt noch besser. Oder ich setze da an, wo ich sage, das hat die schon immer gewurmt. Ne? Also ich verkaufe eine Maschine, ich habe da bestimmte Aspekte, die haben meine Kunden schon immer in ihrer Produktion gewurmt. Und unsere Maschine kann diesen Pain lösen. Ne? Das ist dann nicht irgendwas, was denen noch mehr Spaß macht, was die vielleicht besser macht, aber es löst ein Frustrationspotenzial, weil man da immer einen großen Ausschuss hatte, weil man immer wieder den Prozess unterbrechen musste, was auch immer. Es ist dann halt einfach nur der andere Aspekt. Ne? Also ich versuche, das Negative zu minimieren und das Positive zu potenzieren. Das ist das, was ein Nutzenvorteil als Wettbewerbsvorteil haben kann. Ein bisschen hilft uns dabei natürlich das Value Proposition Canvas, wenn wir über solche Sachen überlegen. Da denken wir ja auch über die Alltagsaufgaben unserer Kunden Ne? Das ist jetzt nicht nur Müll rausbringen gemein, ne? Altersaufgaben, auch da wiederum, können auch im B2B sein. Ne? Ich muss Schraube und Mutter zusammenbringen, ne, in meinem Produktionsprozess. Das sind Altersaufgaben. Das sind die Dinge, die unsere Kunden beschäftigen und mit denen wir uns dann auch beschäftigen sollten. Ne? Und da kann ich mit meinem Nutzenvorteil andocken. Das zweite ist der Preisvorteil. Ja, ich kann auch einen Preisvorteil generieren. Das heißt, mein Produkt steht neben Konkurrenzprodukten. Es bietet das gleiche wie Konkurrenzprodukte, ist aber günstiger. Und das kann ich auf zwei Arten erzeugen. Ich kann einmal sagen, ich verzichte auf Marge. Aber Leute, bitte, das ist ein temporäres Ding. Dauerhaft auf Marge zu verzichten, ist nicht die Lösung. Weil auf den Gedanken kommen auch andere im Zweifelsfall. Ne? Also, ihr setzt den Preis runter, da wird der Wettbewerb nicht sagen, ach, wie doof, naja, gut, dann verkaufen wir halt nichts mehr. Nee, was machen die? Wenn die keinen Nutzenvorteil dagegen setzen können, dann setzen die auch den Preis runter. Das heißt, ihr müsst dann langen Atem haben. Das kann durchaus ein strategisches Mittel sein, zu sagen, pass mal auf, wir kaufen den Markt leer. Ne? Also wir machen das so lange, bis unsere Mitstreiter nicht mehr mitstreiten wollen und sie sagen, okay, das kriegen wir finanziell nicht geschafft. Dafür braucht ihr ein dickes Polster. Oder, und das ist jetzt eigentlich die langfristigere Variante, ihr könnt Kostenvorteile generieren. Ne? Kostenvorteile könnt ihr generieren durch effizientere Prozesse. Also wenn ihr produziert, ne, dann kann es sein, dass ihr einfach so gut produziert, dass diese Produktionskosten deutlich günstiger werden. Ihr könnt es aber auch erreichen, indem ihr eine besonders kostengünstige Mitarbeiterstruktur habt. Ne? Weil ihr ja geringere Gehälter zahlt, das, de facto ist es das, ne? Effizientere Prozesse wären weniger Mitarbeiter, eine günstige Mitarbeiterstruktur wären günstigere Mitarbeiter, also weniger Gehälter, das heißt, ihr müsst irgendetwas tun, was die Bereitschaft erhöht, dass diese Mitarbeiter für weniger Geld bei euch arbeiten, ne? Oder ihr schafft es, eure Zulieferer, eine günstigere Zuliefererstruktur zu haben. Und auch da ist das Gleiche wieder. Ihr müsst halt irgendetwas tun, was die Bereitschaft eurer Zulieferer erhöht, euch günstigere Preise zu geben. Ne, weil sonst kommt hier auch irgendjemand anders und sagt, hey, ich zahle euch aber ein bisschen mehr. Dafür liefert ihr nur noch an mich. Ne, also wenn ihr das langfristig erreichen wollt. Das wäre der Preisvorteil. Beim Nutzenvorteil vielleicht das nochmal als kleiner Querverweis. Da geht es meistens gar nicht nur darum, dass ich im Wettbewerb bestehe, ne, sondern ich habe jetzt ja etwas Besseres geschaffen. Also die Lösung beim Nutzenvorteil ist für meinen Kunden eine bessere Lösung, zumindest für einen Teil der Kunden. Und in dem Moment geht es eigentlich nicht mehr um den Preis, sondern da erhöhe ich sogar noch die Preisbereitschaft. Ne? Also ich erhöhe nicht nur die Kaufwahrscheinlichkeit, sondern ich erhöhe mit einem Nutzenvorteil auch noch die Preisbereitschaft. Beim Preisvorteil erhöhe ich nur die Kaufwahrscheinlichkeit. Also nur in Anführungsstrichen, ist ja auch schon mal ein Riesending. Ne? Jetzt geht es um diese Dauerhaftigkeit. Und das ist ein Punkt, den sehe ich total oft. Ein Unternehmen entwickelt ein Produkt und es hat einen Nutzenvorteil. Super Sache. Es ist etwas im Vertrag, ein besonderes Geschäftsmodell dahinter, was auch immer. So im Laufe der Zeit, wenn ich das jetzt nicht patentieren kann oder wenn mein Patent ausläuft, passiert Folgendes. Irgendein Wettbewerber kompensiert diesen Nutzenvorteil. Also entweder bietet er den gleichen an, ne, und wir stehen plötzlich im Gleichstand wiederum vor Kunde. Oder der Wettbewerber erfindet einen anderen Nutzenvorteil, ne, der einen Teil meiner Zielgruppe einfach wegzieht, weil er sagt, oh nee, das ist noch besser für mich. Was machen dann viele? Die sagen dann, oh, das ist ja doof. Und gehen mit dem Preis runter. Ne? Ist auch ein Hebel. Funktioniert auch. Funktioniert aber nicht vor dem Hintergrund, dass ich ja gar keinen Kostenvorteil erzeugt habe. Also auch da wieder nur eine kurzfristige Geschichte. Das mag immer sinnhaftig sein. Ich muss mir dann aber bewusst sein, wenn ich keinen Kostenvorteil generieren kann jetzt an dieser Stelle, dann ist das der Weg, wo ich das Produkt nur noch abschöpfe. Und dann muss ich das Produkt an einer Stelle abmanagen, wo ich sage, okay, jetzt fängt es an, dass ich eigentlich nichts mehr davon habe. Ne? Entweder nimmt es mir interne Ressourcen weg, um neue Nutzenvorteile zu entwickeln oder neue Produkte zu entwickeln. Ne? Das muss ich immer mit reinberechnen. Oder natürlich, wenn die Marge auf Kostenebene ist, ne? Wenn ich dann nur noch zu Grenzkosten verkaufe, dann macht es natürlich auch keinen Sinn mehr. Dann muss ich das Produkt einfach langsam vom Markt nehmen. Oder manchmal auch ganz schnell. Es ist aber auch so, dass diese Wettbewerbsvorteile nicht immer dauerhaft sein müssen und nicht immer global gesehen werden können, sondern Wettbewerbsvorteile wirken ganz häufig auch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort mit einer bestimmten Kundengruppe. Und das ist zum Beispiel genau das, wie der Haustürverkauf in der Energiewirtschaft funktioniert. Ne, viele von uns, also wenn ich mit vielen spreche, die sagen, wer kauft denn an der Haustür noch einen Stromvertrag? Doch, machen viele, weil an der Haustür habe ich einen kurzfristigen Wettbewerbsvorteil. Der ist ein bisschen darauf begrenzt, dass ich einen Informationsvorteil gegenüber dem Kunden habe. Ne? Also viele wissen einfach nicht, also ich gehe mit meinem, wie funktioniert das? Ich habe einen Energievertrag und ich gehe an die Haustür. Ich hoffe jetzt darauf, weil das ein Markt ist, der extrem träge ist, dass die Menschen, die da draußen sitzen, die ich jetzt an der Haustür erwische, dass die noch in dieser sogenannten Grundversorgung sind, also nie einen Vertrag abgeschlossen haben, sondern wirklich nur Strom angeschaltet haben, dann bin ich beim Energieversorger. Diese Grundversorgungstarife sind in aller Regel relativ hoch. Jetzt gehe ich mit meinem Angebot da rein. Und es muss nicht das günstigste auf dem Markt sein. Ich muss nicht auf Platz 1 bei Verivox liegen. Ich gehe aber dahin und habe plötzlich einen Preisvorteil, indem ich einfach nur ein günstigeres Angebot habe als diese Grundversorgung. Das funktioniert aber nur deswegen, weil ich eine Informationsasymmetrie habe. Ne? Der Kunde gegenüber, der in der Wohnung ist, der kennt die Marktpreise nicht. Der hat sich damit noch nie beschäftigt. Ne? Dann habe ich halt einen temporären Vorteil, den ich erzeuge, aber den ich nur erzeugen kann, weil der Kunde nicht so informiert ist, wie ich es bin. Ne? Aber es funktioniert. Das kann auch mit anderen Sachen zusammenhängen. Ne? Das kann auch ein logistisches Thema sein. Ich habe vielleicht eine Verfügbarkeit von der Ware, die ist vielleicht gar nicht sogar besser als die andere Ware, dann brauche ich noch nicht mal den Preisvorteil. Dann ist die Verfügbarkeit der Ware plötzlich ein Nutzenvorteil. Ne? Das sind aber alles Vorteile, die ich nicht lange halten kann, die leicht zu kopieren sind, die kann leicht einen Wettbewerber aufnehmen und wieder nutzen. Ne? Und in dem Fall muss ich ja mich darauf vorbereiten, dass so eine gewisse Kauffreue auch eintreten kann beim Kunden. Ne? Ich wollte das unbedingt haben, aber das war die falsche Entscheidung. Ich hätte das jetzt nicht kaufen sollen und ich hätte so 2 Wochen Lieferzeit abwarten müssen. Oder ich habe festgestellt, ich habe jetzt den Stromvertrag abgeschlossen, aber es war nicht der günstigste. Ich hätte noch viel günstiger abschließen können, weil Preis das Einzige war, worauf ich geachtet habe. Ne? Da habe ich so eine gewisse Kaufreue. Und da ist es immer gut, wenn ich es schaffe, in eine langfristige Kundenbindung reinzukommen, ne? Im Sinne von Kundengebundenheit, um diese Kaufreue langsam aufzulösen und versuchen, über meine Kundenbeziehung diese Kaufreue aufzulösen und dann wieder was Positives mit aufzuladen, ne? Um dann von Kundengebundenheit zu Kundenverbundenheit zu kommen. Aber das ist eigentlich das ganze Geheimnis von Wettbewerbsvorteil. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, es gibt nur 2 Arten von Wettbewerbsvorteil. Entweder ihr könnt was am Nutzen machen, ne? Also ihr steigert positive Dinge, die der Kunde vorher schon mit dem Nutzen eures Produktes oder der Produktkategorie hatte, oder ihr mindert negative Dinge, oder ihr habt einen Preisvorteil. Ein Preisvorteil, wenn ihr das dauerhaft durchhalten wollt, wenn das nicht nur eine strategisch-taktische Maßnahme ist, um Wettbewerber aus dem Markt zu drängen, braucht ihr auch einen Kostenvorteil. Um Kostenvorteil zu erzielen, müsst ihr entweder effizientere Prozesse haben als alle anderen, eine effizientere Produktionsweise, ihr müsst günstigere Mitarbeiter haben oder günstigere Zulieferer haben. Ne, ganz wichtig, dass es da ist. Ihr braucht diesen Wettbewerbsvorteil, egal ob es ein Preisvorteil ist oder ein Nutzenvorteil. Der muss nicht immer dauerhaft sein. Der kann auch temporär funktionieren. Nur da muss man im Hintergrund haben oder man muss sich dessen bewusst sein, Weil irgendwann ist dieser temporäre Effekt einfach weg vom Markt, weil jemand anders ihn kopiert hat. Die Voraussetzungen für diesen temporären Effekt sind weg und dann muss ich halt wieder da sein und muss eine neue Idee haben. Ich hoffe, das bringt so ein bisschen Licht in die Dämmerung, vielleicht nicht ins Dunkle, aber in die Dämmerung, vielleicht nochmal eine andere Art und Weise auf das Thema USP, Wettbewerbsvorteile zu schauen. Wenn euch das was gebracht hat, dann würde mich total freuen, wenn ihr einen positiven Kommentar beim Podcast hinterlassen würdet oder auch auf LinkedIn, lieber aber nicht im Podcast. Und hört nächste Woche wieder rein, liked den Podcast, empfehlt ihn weiter. Bis dahin. Tschüss.